Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 113. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's super. Ich habe mega Bock auf die Folge, auf das, worüber wir reden wollen, weil alles New Stuff und wir brauchen wieder Hype. Wir haben lange nichts gehypt mehr gehabt. Ja. Und gerade nach der letzten Woche, wo wir ja nur eine vorproduzierte Aufnahme hatten, jetzt halt nochmal live. Das ist schon, also für uns live, für euch ja ein bisschen später, aber es ist schon was anderes.
Genau, vor allen Dingen, wir haben gefühlt auch nur eine Woche Pause gemacht, weil ich im Urlaub war und sofort ist alles passiert. Deswegen, wir haben heute super viel zu besprechen, deswegen fangen wir direkt mal an. Die Themen sind nämlich, wir haben neben den ganzen Spoiler-Gedöns, haben wir Commander-Bannings und Bannings in Pauper, was da wie gebannt wurde und warum und ob das sinnvoll war, werden wir dann auf jeden Fall besprechen. Dann das ganz große Thema Midnight Hunt Innistrad Set Nummer 1 wurde uns komplett revealed. Wir haben alle Mechaniken gesehen, alle Karten vom Draft Set und ich glaube sogar mittlerweile alle vom Commander Set, wobei wir das wahrscheinlich auf nächste Woche schieben werden. Und danach, wenn wir dann noch Zeit haben sollten, machen wir Ask Us Anything. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, wenn ihr es auf YouTube guckt, wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns da ein Like geben könntet, uns folgen könntet, auch gerne bei MTG Blackset vorbeischauen könntet. Dann natürlich dasselbe könnt ihr auch auf Apple Podcast. Ich habe hier so eine Fliege, die mir die ganze Zeit vor die Nase fliegt, das ist sehr nervig. Wenn ihr das als Podcast hört, auf Spotify, Apple Podcast, uns gerne ein Follow dalassen, auch positiv bewerten, ein Sternesystem oder Like oder was auch immer es da gibt, würde uns sehr, sehr helfen. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, könnt ihr das tun über Twitter, über Discord und über Instagram. Alle Links dafür in der Videobeschreibung, genau wie zu unserem Patreon, patreon.com/gamery. Da könnt ihr den Podcast finanziell unterstützen und uns ein bisschen die Last, die finanzielle Last von den Schultern nehmen, die wir da jeden Monat für den Podcast auf unseren Schultern tragen. Und außerdem gibt es da jede Woche den Podcast in voller Videolänge, also als Video in voller Länge zu lauschen bzw. zu sehen für euch exklusiv. Mit dem ganzen Kram vorneweg fangen wir doch mal an mit den Commander-Bannings. Marc, was ist denn da bei rumgekommen bei den Commander-Bannings? Haben wir nur was verloren oder auch was dazu bekommen?
Ja, tatsächlich haben wir erstmal was verloren, was ich sehr, sehr gut finde. Mhm. Und zwar wurde Golos Tireless Pilgrim gebannt. Und eine Karte wurde entbannt, und zwar Worldfire. Beides sehr strange. Ich habe nie damit gerechnet, dass Worldfire von der Battlelist kommt, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit dem Banning, das Interessantere, meiner Meinung nach, weil sich da auch ganz viele Geister wirklich scheiden. Golos. Hast du Golos mal gespielt? Hast du mal dagegen gespielt?
Nee, ich habe Golos selbst nicht gespielt in Commander. Ich habe ein bisschen mitbekommen, als damals Uro-Ramp-Decks in Standard und Historic sehr groß waren. Da war Golos auch gleichzeitig sehr groß, weil er ja einfach einen Land-Tutor auf dem ETB-Trigger hat. Und natürlich mit 5 Mana in den Constructed im Ramp-Deck natürlich auch kein Problem war zu casten. Das Ganze wird natürlich exorbitant schlimmer, wenn Tutoren in einem Format sehr, sehr stark sind wie Commander und man Golos quasi in der Command-Zone liegen lassen hat.
Ja, und vor allem, auch gehört, weil er auch fünffarbig ist. Das ist ja wirklich auch so, er ist fünffarbig, was ihn einfach super stark macht. Er hat zwar nur farblose Mana-Kosten, aber dadurch, dass sein Effekt eben fünffarbig ist, hat er eine Color Identity von all 5 Color, also alle 5 Farben. Und ja, dementsprechend war das halt, egal welchen Commander du spielen wolltest, du hättest auch einfach Golos spielen können.
Genau, und das war halt auch so ein Ding. Ich habe auch gehört von teilweise mono-schwarzen Decks, die eben dann Golos als Commander haben oder immer in Kabal Koffers quasi sich rausgetutort haben und für nichts anderes wurde er quasi benutzt. Aber das ist halt auch quasi die Begründung, warum er gebannt wurde vom Rules Committee, die quasi gesagt haben, hey, das ist einfach der Go-To-Commander für Five-Color-Good-Stuff. Und selbst für Nicht-Five-Color-Good-Stuff, alles, was mit Ländern quasi zu tun hat. Und selbst so die Top 2, 3, 4 Picks für Five-Color-Good-Stuff, die haben es halt irgendwie auch nicht so gut getan. Also Golos war einfach zu dominant. Jetzt ist natürlich interessant, ne? Golos in Commander gebannt. Wir wissen allerdings, dass Historic Brawl quasi Magic's Arena-Version von Commander ist, wo sich auch schon sehr viele Leute beschwert haben über Golos. Glaubst du, er wird da auch den Bannhammer bekommen?
Ja, ich hoffe es doch. Also, sie haben jetzt admitted, dass er ein Problem ist. Und er ist meiner Meinung nach auch im Brawl ein Problem, weil er einfach viel zu gut ist, viel zu gute Karten raussucht. Und selbst im limitierten Pool, den Magic Arena darstellt, einfach zu gute Länder raussucht und einfach zu konstant noch was tut. Und vor allem, was man da halt auch nicht vergessen darf, wir haben dann immer noch den Effekt für 5 Mana, dass er halt die ganze Zeit von oben vom Deck für 8, also für 5 Mana, für 8 Mana, glaube ich, die ganze Zeit von oben vom Deck Sachen runtercastet. Und auch da ja, hast du Strategien dahinter, die einfach viel zu stark sind. Das ist einfach ein viel zu guter Allrounder, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt allerdings. Und vor allen Dingen, das Ding ist halt auch, durch seine Free-Casting-Geschichte, das ist, glaube ich, die obersten 3 Karten, wenn die exiled, man kann sie für den Rest des Zuges casten, ohne
eine davon kann man casten.
Oder eine davon kann man casten, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Ich glaube, es ist allein sehr schwer, und das ist auch so der Kanon, den ich halt so bei der Community gehört habe, ist, dass es halt einfach sehr schwer ist, ein schlechtes Golos-Deck zu bauen. Einfach nur, weil, wie willst du das nicht machen? Jemand freie Spells casten, wenn du halt dir auch noch deine passenden Länder quasi raussuchen kannst.
Oder einfach Länder, die.
Ja, also ja absolut richtige. Query,
dieses Query, was zum Beispiel sagt, 5 Mana tappen, kriegst du einmal Wuburg, also jede Farbe einmal. Und allein das immer wieder rauszusuchen, ist so unendlich stark in einem 5-Color-Deck.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dazu hast du schon eben gesagt, Worldfire ist entbannt worden. Und ich glaube, wir müssen ganz kurz mal auf die Karte Worldfire selbst eingehen. Denn ich wusste jetzt nicht aus dem Bauch heraus, was sie jetzt genau tut. Deswegen lasst uns die Karte einmal noch mal schauen. Und zwar ist das eine sehr, sehr teure Karte. Eine 9 Mana, 6 generische und 3 rote für eine Sorcery, die beschreibt Exile all permanents. Exile all cards from all hands and graveyards. Each player's life total becomes 1. Da kann man schon ganz gut den Grund quasi rauslesen, warum die Karte gebannt wurde ursprünglich. Denn sie macht quasi alles zunichte oder gefühlt alles zunichte, wofür Commander steht. Für halt längere, grindigere, hier und da werden Austausche gemacht. Einer kann mal kurz aufblühen und die anderen werden niedergeknüppelt. Hier wird quasi Tabula Rasa alles weggenommen. Alle Länder, alle Kreaturen, alles, was man irgendwie da hat, wird einfach weggenommen. Und jeder hat nur einen Lebenspunkt, das heißt Top-Deck-Modus im Ultimatum-Zustand, aber halt eben für 9 Mana, was nicht wenig ist, selbst ein Commander. Wie entscheidest du, oder wie würdest du sagen, ist das ein guter Endbann oder glaubst du, das wird zu problematisch werden?
Also, die Karte ist ja seit praktisch Day One, also in dem Moment, wo Commander-Decks effektiv ein Produkt waren und nicht nur irgendwelche Judges, die Spaß haben wollten, seitdem ist die Karte gebannt. Mhm. Die Karte hat einige andere Karten auf der Bannedlist, die einen ähnlichen Effekt haben, wie zum Beispiel Upheaval, was für, ich glaube, 6 oder 7 oder 8 Mana sagt, alle Permanenten vom Board werden gebounced. Die ich nicht annähernd so schlimm finde. Weil, ja, es wird alles gebounced, ein paar Leute können wieder was ausspielen, das Spiel geht weiter. Hier ist es so, du machst alles kaputt und dann sitzen alle doof nur rum. Also ich klar, jeder ist auf einem Lebenspunkt, das macht es ein bisschen spannender. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine Karte, wenn du die auf dem Tisch spielst, spielst du nicht oft mit dieser Group Commander.
Ja, das stimmt. Also sie haben auch gesagt, was sie quasi gedacht haben, warum sie es entbannen ist, dass es mittlerweile tatsächlich günstigere Spells gibt, die das Spiel ähnlich gängeln. Und sie dann doch irgendwie denken, wenn du für 9 Mana einen Spell castest und der wird nicht gecountert, dann soll das schon echt einen Impact haben. Und eben für die Mid to Low Tiers of Deck Power, wofür sie ja die Bannliste hauptsächlich machen, die glauben halt, dass man das halt über einen Social Contract, über Rule Zero quasi ausmachen kann, ob man die Karte spielen will oder nicht. Verständlich. Und aber dass die Karte selbst jetzt, ne, es gibt genug Gründe dagegen. Ne? Es ist, wenn du die castest, machst du effektiv in deinem Zug nichts mehr anderes. So. Natürlich, wenn du so eine Karte, wenn das Teil deines Plans ist, die zu casten, dann hast du wahrscheinlich auch allerlei mögliche Sachen wie, weiß nicht, ein Lava Dart, womit du jemanden direkt rausnehmen kannst. Oder ich habe gerade gedacht an Goblin Chain Whirler, was, glaube ich, super witzig wäre.
Viel einfacher. Und zwar gab es damals ein Combo-Deck damit. Du hast Worldfire, du hast Near-Death-Experience. Die Karte sagt, wenn du ein Leben hast und keine Permanenten, hast du das Spiel gewonnen. Und die nimmst du mit einem Oblivion Ring raus oder mit einer anderen Karte, die eben exiled, solange sie auf dem Feld liegt, spielst dann diesen Zauber. Dann wird die Karte, die andere Karte exiled, praktisch vom Feld genommen. Und du endest mit einer Near-Death-Experience auf dem Feld. Und einem Lebenspunkt und keine Permanenten.
Ja, und das ist genau wo Near-Death Experience quasi sagt, at the beginning of your upkeep, if you have exactly one life, you win the game. Yes. Das ist halt genau dann der passende Part dazu, dass man halt dann sagt, okay, die quasi draußen haben, alle machen sich zu einem Leben so. Und dann hat man quasi automatisch gewonnen, ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Der Preis von Worldfire ist auf jeden Fall in die Höhe geschossen. Ich glaube, ich habe heute irgendwas gesehen von 700% oder so.
Immer so, Commander-Leute haben halt Angst, dass die Karte teuer wird. Deswegen kaufen sie alle.
Und dann wird sie sehr teuer.
Und dann wird sie teuer. Und alle hängen da, oh, guck mal, wir haben Geld gemacht, weil wir haben die Karte schon vorher gekauft. Und denkst da, ja, und wer spielt die jetzt? Niemand?
Ja.
Yay, Commander Financing at its best.
Vor allen Dingen ist es ja sogar noch so, dass halt sie war, glaube ich, bei so 1 bis 2 Euro. Und Nach der Ankündigung war sie dann bei 15 Euro, weswegen sie halt dann so um 700%+ gestiegen ist. Also Ist jetzt nicht 700 € oder so teuer geworden.
Nein, war noch bezahlbar, glaube ich.
Aber ich würde sagen, wir schwingen mal von dem einen Banning zu dem anderen Banning. Oh, und zwar zu einem Format, was wir nicht häufig bereden, was aber eine gleiche Kerbe schlägt, ein bisschen wie Commander, wie auch das zuvor erwähnte oder in vor 2 Folgen erwähnte Pre-Modern. Und zwar ein sehr beliebtes Fan-Format, beziehungsweise ein Format, was sich bei vielen Fans für große Beliebtheit sorgt, und zwar Pauper ist das. Pauper, wer es nicht kennt, ist quasi ein Eternal-Format, wo jede Karte, die jemals in Common geprintet wurde, legal ist. Das heißt, egal ob in Alpha, Beta, Unlimited oder Modern Horizons oder, weiß nicht, Strixhaven, all diese Karten sind, wenn sie in Common waren, sind sie legal in dem Format, und das ist natürlich sehr schön, weil dann viele Karten davon sehr günstig sind. Also ich glaube, die teuersten sind halt wirklich alte Karten. Ich glaube, Ubliat war so ganz lange so ein Fall, bis es halt jetzt gereprintet wurde. Ein paar Elfen, die Kurian Ranger und so weiter. Aber es ist ein sehr schönes Format, oder?
Ich mag es persönlich nicht, weil ich es nicht stark genug finde. Es ist so, wir haben halt Delve of Secrets, wir haben Brainstorm, wir haben Tronländer. Ja, und damit machen wir halt genau gar nichts, weil alles ist halt so. Also man hat so viel Potenzial da drin, weil es so viele Commons gibt, die so spielstark sind. Aber es fehlt immer so der letzte Funken, damit ich das Format wirklich cool finde. Aber es
macht es natürlich ein bisschen aus, ne? Ja, also wenn du dann zum Beispiel mit den Tronlands eben kein Khan the Great Creator castest, sondern nur in Anführungszeichen einen Ulamox Crusher, der, glaube ich, nur Annihilate 7 hat und dann noch nicht mal Haste oder sowas, dann ist es natürlich schon, man kann immer noch damit dealen, glaube ich. Das ist, glaube ich, der ein großer Pluspunkt. Aber ich sehe natürlich, wenn man von Legacy und von stärkeren, powervollen Formaten kommt, dass man denkt, warum sollte ich Pauper spielen?
Ja, aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß, es ist relativ günstig. Und ich habe es auch eine Zeit lang gespielt, mit auch sehr lustigen Decks tatsächlich. Wichtig hierbei ganz kurz mal zu erwähnen, nur weil eine Karte ein schwarzes Symbol hat, heißt das nicht, dass die früheren Karten Common sind. Sondern es gibt da dann wirklich auch diese Farbunterschiede, haben sie erst später eingeführt. Dementsprechend, Black Lotus ist nicht Common.
Das stimmt. Also es ist natürlich, über die Zeit von Magic hat sich da viel getan, aber es geht explizit um die häufig vorkommenden Karten.
Ja.
Und ich habe einen Artikel gefunden von mtg.cardrealm.com, der das Problem vor diesem Banning ganz gut beschrieben hat. Und zwar, seit Modern Horizons 2 machen 2 Decks die Runde. Und das ist einmal Ad Hoc Affinity, also ein Affinity-Deck, was natürlich versucht, mit Karten, die Affinity for Artifacts hat, sehr große Kreaturen so schnell wie möglich aufs Feld zu bringen, weil dann alle Länder sind Artefakte, alle Null-Mana-Artefakte, die spielbar sind, sind spielbar. Und alles funktioniert quasi um diese Synergie mit Artefakten drumherum. Ein großer Zufuhr aus Modern Horizons 2, den man ja auch aus Modern Affinity-Decks kennt, ist Sojourner's Companion, der da eben günstiger wird, je mehr Artefakte auf dem Spielfeld liegen. Und das andere große Deck ist Storm gewesen, was unter anderem mit Chatterstorm einen neuen Finisher bekommen hat. Nicht nur mit Chatterstorm, sondern auch mit First Day of School, was aus Strixhaven kommt, was dann auch noch mal alle Scribbles quasi noch mal +1/+1 gibt. Also die beiden Decks waren so vorherrschend, und es gab zwar auch Dimir Delver-Listen und Fairy-Listen und so weiter und ein paar Sachen, die versucht haben, Control-mäßig dagegen zu arbeiten, aber im Endeffekt hat sich das jetzt über die letzten Wochen seit Modern Horizons immer weiter verschärft, mit einer Win-Ratio von, ich weiß nicht, 55% gegen andere Decks und halt noch höher im in halt Mirror bzw. Non-Mirror-Sachen. Also im Endeffekt war es ziemlich klar, wenn man Competitive-Turniere spielt, hauptsächlich auf Magic Online, dann wird es hauptsächlich um diese zwei Decks gehen. Und das ist kein Problem, was wir erst dann seit gestern haben, sondern was halt schon wirklich seit Release von Modern Horizons 2 eben da ist. Und das Lustige ist, die Spieler hatten irgendwann so lang oder sowas von keinen Bock mehr, dass sie im Endeffekt diese Competitive-Turniere komplett boykottiert haben. Also de facto sind keine Events mehr haben keine Events mehr stattgefunden. Und wenn sie stattgefunden haben, haben Leute einfach nur 60 Basic Lands quasi angemeldet und haben jedes Match so schnell wie möglich conceded, damit es halt keinen Gewinner gibt, wobei natürlich immer noch ein Gewinner rein von diesem Turnierstruktur, ne, natürlich rauskommt. Aber es war quasi klar, die Spieler sind unzufrieden. Und Wizards of the Coast hat reagiert. Mit einer B&R-Announcement am 8. September, wo Shatterstorm und Sojourner's Companion gebannt wurde. Glaubst du, das reicht? Oder glaubst du, dass Storm-Spieler immer einen Weg finden, die Meta zu dominieren?
Dadurch, dass es mittlerweile, glaube ich, der dritte oder vierte Spell auf der Bannedlist von Pauper ist, der Stormheart. Irgendwann haben sie keine Storm-Spieler, keine Storm-Zauber mehr. Irgendwann ist es rum. aber tatsächlich finde ich es sehr, sehr erschreckend, wie lange Wizards gebraucht hat und mal wieder braucht. Weil das war bei Modern Horizon 1 genau dasselbe. Nach Modern Horizon 1 gab es dieses Snow White Artifact Beatdown Deck, was alles dominiert hat und einfach viel zu stark war, bis sie endlich dann hier Astrolab gebannt haben. Das hat ewig gedauert. Und genauso mit, wie heißt der Favor, den sie auch gebannt haben? Das war auch irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Monate danach, wo ich halt sage, man merkt, dass der Fokus nicht auf diesem Format liegt. Und es wirklich ein bisschen trauriger ist, wenn man dieses Format halt mag und sich halt so Gehör verschaffen muss. Auf der anderen Seite, Respekt an die Community, weil viele der Events kosten immer noch Geld. Auf Magic Online, wo man es hauptsächlich spielt, kostet jedes Ticket, was man einlöst, um mitzuspielen, Geld. Das heißt, Leute mögen das Format und leben für dieses Format so sehr, dass sie hingehen und sagen, hey, Wizards, ihr habt ihr Geld, aber ich will mich dafür beschweren. Ja. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend tatsächlich, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Turnierformen oder Formatturniere, wo die Leute gedacht hätten, hey, jetzt kann ich ja easy money machen, wenn ich nicht mit Basic Land spiele.
Ja. Das ist tatsächlich das Ding so. Es gab auch, glaube ich, also es gab so ein, ich habe das mitbekommen bei Constructed Resources, dem Podcast von LSV und seinem Co-Host, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, sorry dafür. Die haben quasi auch gesagt, dass es natürlich ein bisschen fadenscheinig ist, sich dann über so eine Methode quasi an Turnier-Win und dann quasi Preisgeld oder Preispool quasi zu beteiligen. Auf der anderen Seite, wenn halt die Message, die sie raushauen wollen, ist, wir haben keinen Bock auf das Format, wir boykottieren das, oder sagen wir mal 90% der Spieler boykottieren quasi dieses Format, dann ist ja die Message trotzdem da und man kann sich trotzdem quasi am Gewinn bereichern, wenn man dann so möchte, indem man sich halt dagegen stellt. Aber ich find's halt krass, dass man halt anders, wie zum Beispiel Pioneer, das ja auch sehr lange an einem mangelnden Ban gelitten hat, wo aber dann die Spielerschaft mehr dazu getrieben wurde, das Interesse zu verlieren oder was anderes zu spielen. Da hieß es dann ja auch, okay, das Interesse in Pioneer ist gerade sehr low. Und hier, um halt eben genau nicht diese Botschaft quasi zu senden, hat man quasi gesagt, okay, wir melden uns wirklich für die Turniere an. Wir zeigen, okay, wir sind da. Wir wollen nur nicht das Drecksformat spielen mit Shatterstorm und anderen Sachen. Tatsächlich, in diesem Artikel, den ich eben erwähnt hatte, wird tatsächlich noch ein bisschen mehr gefordert, als nur Shatterstorm und Sojourner's Companion zu killen, denn eben Atoc, einer der namenstreibenden Karten von Affinity, ist ein Zweimana-Kreatur, die quasi sacrifice an Artifact. This creature gets +2/+2 until end of turn. Das zusammen mit einem Spell wie Fling oder sowas halt eben sehr stark ist, wenn du quasi deine komplette Landbase auch noch opfern kannst. Also die Chancen stehen gut, dass sowohl Storm als auch Atoc Affinity weiterhin dominieren werden. Aber ich glaube, die Aktion mit dem Boykott finde ich schon echt stark und zeigt halt auch irgendwie wieder, dass Spieler dann doch irgendwie eine Power haben, was Entscheidungen angeht Und manchmal können sie sich auch so zumindest ein bisschen durchsetzen, auch wenn nicht so hundertprozentig, wie sie es gewünscht hätten.
Genau, das Interessante ist halt einfach, was das auch für eine Botschaft an andere Spieler sendet. Weil das finde ich halt interessant. Das ist etwas, worauf man gehen kann und dann eben sagen kann, ey Leute, wir haben den Einfluss, wir müssen denen das nur verklickern können und so könnt ihr euch Gehör verschaffen. Ob das jetzt eine einmalige Aktion war, wissen wir natürlich nicht. Aber ob es die Möglichkeit gibt, dass das eben auch für andere Formate, die aktuell sehr kritisch oder sehr schlecht dastehen, passieren könnte oder wenn irgendwas passieren sollte. Die Möglichkeit besteht, man muss sich nur zusammenhalten und zusammen im Format was machen und nicht sich denken, hey, jetzt habe ich easy money.
Das stimmt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Set über, denn es ist mal wieder Preview-Season gewesen. Und zwar von Innistrad, ist ja schon wieder rum, genau. Innistrad Midnight Hunt heißt das nächste Set, was wir bekommen werden. Und wir haben durch unsere kurze Abstinenz letzte Woche, haben wir quasi die Preview-Season komplett übersprungen bisher. Was verrückt ist. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber früher ging bei Preview-Seasons irgendwie über 3 bis 4 Wochen oder so. Da wurde es halt richtig lang, noch länger gezogen. Und jetzt mittlerweile hast du mal kurz nicht hingeguckt und zack, ist ein neues Set rausgekommen. Mhm. Aber wir haben ein paar Mechaniken, durch die wir jetzt erstmal durchgeleiten wollen. Möchtest du mal vielleicht erklären, was es mit Day- bzw. Nightbound auf sich hat, beziehungsweise diese Day-and-Night-Geschichte. Das ist ja sehr prägend für viele Karten.
Ja, genau. Es ist hierbei wirklich so, wir haben wieder Flipkarten. Haltet euch fest, wir haben wieder Flipkarten. Wir wissen, wir haben uns darüber gefreut, dass wir keine MDFCs hatten. Es sind auch keine richtigen MDFCs. Nicht wirklich. Und doch irgendwie schon. Egal. Kommen wir drauf. Und zwar, wir haben doppelseitige Karten. Manche Karten davon, nicht alle doppelseitigen Karten, das kommt jetzt dazu, haben Daybound bzw. Nightbound. Dabei ist es so, dass eine Karte, die eben ins Spiel kommt, den Tag anruft, die erste. Mhm. Und ab dem Moment ist es dann eben die Frage, hat ein Spieler einen Zauber gespielt? Wenn ihr zum Beispiel den Gegner dazu bringt, dass er keinen Zauber spielt, dann ist der Tag vorbei. Dann kommt die Nacht. Die Nacht zeigt sich mit so einem schönen doppelseitigen Token. Und dann ist man in der Nacht. In der Nacht flippen alle Karten, die Daybound haben, in den Nightbound. Das heißt, alle Karten werden geflippt. Und sie können auch nur durch Daybound bzw. Nightbound flippen. Es ist nicht so, dass man sie transformiert wie früher. Sondern Daybound, Nightbound hat ein bisschen was anderes. Und dabei ist es dann so, dass man eben in der Nacht ist, solange bis ein Spieler 2 Spells spielt, also 2 Zauber spielt. Das Interessante dabei ist, früher war das so, dass, also früher das dieselbe Mechanik, die früher die Werwölfe im ersten Innistrad hatten. Es ist jetzt aber so, wenn ich eine Karte spiele, während Nacht ist, die Daybound, Nightbound hat, dann kommt die schon auf der Night-Seite ins Spiel, also auf der Nachtseite ins Spiel. Das macht es wieder sehr interessant, weil man hat auf dem Feld eben die ganze Zeit entweder alle Daybound, Nightbound geflippt oder nicht geflippt, also Nacht oder Tag, was halt früher ein bisschen anders war.
Genau, und also nochmal quasi wichtig festzuhalten ist wirklich, dass der Zustand Day oder Night oder halt keins von beiden gilt für das gesamte Feld, für dich und deinen Gegenspieler. Genau. Gleichermaßen. Das heißt, sollte dein Gegner zuerst eine Daybound-Karte spielen oder eine Karte spielen, die Daybound drauf hat, dann wird es für das gesamte Spiel Day. Und das heißt auch, selbst wenn du eine Karte hast, die auf der Frontseite Nightbound hat, spielst du sie. Auf dem Stack ist sie noch quasi die Frontseite, aber sie landet mit der Backside, wo dann Daybound draufsteht, auf der Seite, wo eben Daybound draufsteht, auf dem Feld. Genau. Ist ein bisschen tricky und ist quasi so ein bisschen wie Plane Chase fast schon, fühlt es sich an.
Im Sinne von, dass du halt so ein Feld verändert. Mich persönlich ganz stark an Sachen erinnert wie City's Blessing, wo ein Token kreiert wird, der eben sagt, du hast 10 Permanente. Oder auch in Conspiracy Take the Crown mit Monarch-Token. Wo einfach ein Monarch-Token, der dann halt rumgeht, der halt das Feld auch ganz stark beeinflusst. Daran hat es mich sehr erinnert und ich finde es sehr, sehr interessant, muss aber dabei sagen, da haben wir vorbesprochen schon gesagt, Ich finde es schade, dass sie einfach nicht einfach hingegangen sind und die Werwölfe gleich gemacht haben wie damals. So ein bisschen Nostalgiefaktor und gesagt haben, bumm, hier habt ihr die Werwölfe wieder, habt Spaß, hier bauen wir noch ein Commander-Deck. Weil das ist ja genau der Grund, weshalb wir kein Werwolf-Commander-Deck bekommen haben. Sie müssten Daybound, Nightbound Commander-Sachen reinbringen, neue Sachen und alte Sachen. Sie müssten die alten Werwölfe da reinbringen. Und sie müssten noch andere Flip-Sachen damit reinbringen, die halt auch verschiedene Flip-Karten drin haben und, und. Und das ist halt viel zu viel, um das in ein Commander-Deck zu tun, was bestimmt hunderte unserer Zuschauer gefühlt schon alle gebaut haben und daheim nur noch warten, dass die Karten ankommen. Aber für Wizards ist das ein Problem. Und dann hätte man auch einfach sagen können, hey, wir lassen die alte Mechanik und konzentrieren uns auf andere Sachen, weil, komme ich später dazu, es sind ja auch ganz viele alte Mechanics, die sie einfach wieder mit reingenommen haben. Warum nicht das?
Das stimmt. Also es hat ein bisschen, also ich sehe den Punkt, den du quasi sagst, dass es halt problematisch ist, weil es halt clasht mit alten Mechaniken. Ich muss aber sagen, von einem Flavor-Perspektive aus macht das schon Sinn, dass, sag ich mal, du hast dein Werwolf-Deck und es wird halt in der Welt quasi Tag, dass dann nicht ein paar flippen und ein paar nicht, was quasi die logische Konsequenz wäre, wenn du wenn jede Effekt, wann sie flippen, auch selbst wenn der endliche Text quasi draufsteht, bei jeder Karte individuell gerechnet wird. Also aber wenn jede Karte einfach.
Das ist genau das, was passiert. Also das passiert jetzt ja auch mit Daybound, Nightbound, weil die alten Karten werden nicht darauf umgeschrieben.
Genau, die alten Karten werden nicht drum geschrieben, aber wenn du jetzt, sag ich mal, die Midnight Hunt exklusiven, sag ich mal, Werwölfe drin hast, da ist es zumindest schön einheitlich. Was würde ich mir wünschen, dass man quasi die alten Errat hat in Daybound, Nightbound, einfach nur damit das quasi smoother funktioniert.
Dann machst du aber eine Karte aber sinnlos, weil dann machst du die Karte Moonmist, weil man da hingeht und alle Humans transformiert, und zwar in Werwölfe, nutzlos.
Das ist also nicht richtig nutzlos. Die wiederum funktioniert nicht mit Day und Night bauen.
Ja, genau. Man müsste sagen, sie macht automatisch Night. Also Nacht. Das wäre natürlich noch ziemlich cool. Damit können wir es erraten. Das wäre natürlich gut. Ob das kommt, wissen wir noch nicht. Es kann natürlich alles sein, dass das in den Regeltexten kommt. Ich glaube aber nicht. Und das ist noch sehr, sehr interessant.
Das wäre ein richtiger Move, wenn die jetzt alle Werwölfe noch mal erratern. Ja. Nur um diese, also irgendwo flavormäßig macht es schon Sinn, so auch Tag und Nacht, dass es auch für den Gegner zählt. Aber ja, das wäre schon richtig, richtig ich großer Move.
Aber cool, mal, das ist auch meiner Meinung nach das Richtige, wie sie es machen könnten. Dann auch den Immerwolf erratern, dass der sagt, es bleibt immer Nacht. Und alle Menschen sind glücklich auf der Welt, weil wir haben endlich Werwölfe, die cool sind. Dazu muss ich noch kurz sagen, was ich cool daran finde mit dem Daybound, Nightbound, dass sie eben nicht nur Werwölfe für dieses Ding gegeben haben.
Das stimmt. Das zählt noch für andere.
Dass sie auch andere Karten jetzt diesen Daybound, Nightbound Effekte geben konnten, weil sie eben gesagt haben, hey, bisher war das Werwolf exklusiv, jetzt machen wir es ein bisschen anders und machen es eben nicht auf diese Werwolf-Art, sondern gehen wirklich hin und sagen, hey, es hat mit Nacht und mit Tag zu tun. Und wenn das irgendwo passt, dann in Innistrad.
Auf jeden Fall. Und wir können direkt mal den designierten Werwolf-Commander des Sets einfach mal ansprechen. Und zwar ist das Tovolar Dire Overlord auf der Frontseite für 3, Mana Value 3, also ein generisches, ein rotes, ein grünes für eine Legendary Creature Human Werewolf mit 3/3. Er hat den Text: Whenever a wolf or a werewolf you control deals combat damage to a player, draw a card. At the beginning of your upkeep, if you control 3 or more wolves and or werewolves, it becomes night. Then transform any number of human werewolves you control. Also hier haben sie es zum Beispiel textlich noch mal so gesagt, dass es sowohl Nacht wird, als auch dass Human zu Werewolves werden. Das ist eigentlich schon sehr clever, weil das dann funktioniert für den Commander.
Und für die alten Sachen halt,
Genau, für die alten Sachen. Aber er hat auch Daybound. Das heißt, er hat noch eine Rückseite, die heißt Tovolar, the Midnight Scourge. Ein Legendary Creature Werewolf mit 4/4. When a wolf or a werewolf you control deals combat damage to a player, draw a card. Das bleibt also. Dann für X, rot und grün, target wolf or werewolf you control gets +X/+0 and gains trample until end of turn.
Kessel und dann eben Wolfram, Nightbound. Meine Damen und Herren.
Sozusagen. Ja, aber was hältst du von dem von Tovolar? Ist das der feuchte Traum eines jeden Werwolf-Commander-Spielers?
Ja. Ganz einfach, ja. Es ist das, was, wenn ich noch 4 Commander spielen würde. Also ich hatte ja damals tatsächlich zum ersten Innistrad ein rot-grünes Werwolf-Deck. Ich habe die alle gespielt. Ich habe jeden Werwolf gehabt. in verschiedensten Ausführungen. Ich habe die alle gespielt, also ich habe nicht alle gespielt, aber ich habe alle gehabt. Und ich habe sie geliebt, ich habe sie gedraftet, das war einfach der Tribe für mich. Und ja, dann war halt mein Interesse irgendwann weg, weil ich konnte keinen Commander draus bauen. Und dann kam irgendwie so ein Planeswalker, der sich flippte und so ein Mist, wo ich mir dachte, okay, den kann ich auch nicht als Commander nehmen, was soll denn der Dreck? Ich kann maximal so, keine Ahnung, Handmaster of the Fels ist, glaube ich, auch nicht legendär. Ich weiß es nicht mehr.
Ich meine, irgendein Handmaster war so der Go-To-Werwolf, aber auch nur, weil er die Tagline-Werwolf hat, aber nicht wirklich ein Commander-Fähigkeit.
Naja, also wie gesagt, das ist einfach nicht cool gewesen. Und jetzt, wie viele Jahre später, wann war das erste Innistrad? Jahrzehnte gefühlt, also eins fast, glaube ich sogar, passt sogar.
Ja. Also ist es nicht 2004 oder so gewesen?
Nee, war schon später. 2004 okay, ist so Kamigawa Ravnica. Aber
Minimum 10 Jahre, ja.
Ja, sagen wir sind 10 Jahre. Ihr könnt uns das garantiert in die Kommentare schreiben, in Discord schreiben oder sonst wo reinschreiben, wann das war. Weil bis dahin werden wir vergessen haben, es nachzugucken. Aber Auf jeden Fall. Ist sehr, 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 sehr lange her. Und jetzt habe ich einen Commander dafür, jetzt spiele ich keinen Commander mehr. Ja. Ähnlich auch mit einer anderen Sache, die wiedergekommen ist. Aber da komme ich gleich drauf zu. Gehen wir mal zur nächsten Mechanik, würde
ich sagen. Genau, wir können die nächste Mechanik einmal nennen, und zwar ist das Disturb. Das könnte man ganz kurz sagen, ist quasi wie Flashback für Kreaturen. Und eine gute heißt genau, Disturb. Der Gag, der muss natürlich kommen.
Natürlich.
Disturb ist, wie gesagt, eine Mechanik, die liegt auf Kreaturen drauf. Die haben dann einfach neben ihrer Kreaturen-Tagline, was sie sonst so machen, steht einfach Disturb und eine Mana-Kosten mit drauf. Und das heißt, dass wenn diese Kreatur im Friedhof liegt, könnt ihr sie für die Disturb-Kosten casten. Sie landen dann quasi auf den Stack als ihre reguläre Version und kommen dann geflippt mit der Rückseite quasi aufs Feld, und dort gibt's dann noch mal die zusätzliche Textzeile, dass wenn diese Kreatur stirbt, sie geexiled wird, damit sie jetzt nicht immer wieder wiederkommt. Und das ist ja quasi, wie findest du diesen Ansatz, dass man sagt, okay, Flashback, aber für Kreaturen, ist das was du prinzipiell begrüßenswert findest, oder sagst du, das macht jetzt irgendwie nicht mehr so viel Sinn?
Es gibt ja schon Flashback für Kreaturen, gibt's ja schon sehr, sehr lange. Es ist ja tatsächlich so, dass es immer wieder Sachen gab, die rauskamen. Wäre es Unearth gewesen oder andere Fähigkeiten? Dieses Flashback, sie tut etwas und geht wieder hauen oder macht was anderes, gab es schon sehr, sehr, sehr lange. Hier finde ich es halt super interessant, dass die Karte halt geflippt reinkommt und damit sozusagen zum Beispiel auf der Frontseite ein Mensch, auf der Rückseite ein Zombie ist, was sehr, sehr cool ist. Und einfach einen schönen Flavor, also flavorful, vollends, und man hat zwei Karten auf einer. Ich bin aktuell noch nicht sicher, was dieses stirbt und danach wird er geexiled. Ob das nicht eine problematische Sache ist, weil ich hätte drauf geschrieben, wenn sie irgendwie das Spiel verlässt, wird sie stattdessen geexiled. Weil wenn man sie jetzt auf die Hand zurücknimmt, kann man sie wieder mit der Day-Seite spielen, beziehungsweise halt der Frontseite. Und wenn sie dann in den Friedhof geht, kann man sie wieder disturben. Und da gibt es Verzauberungen, die das tatsächlich machen. Wenn eine Kreatur angreift und sie geblockt wird, kannst du sie zurück auf die Hand nehmen. Aus Modern Horizon 1 ist die, glaube ich. Ist eigentlich für Ninjas gedacht. Aber hiermit eigentlich schon ziemlich stark.
Auf jeden Fall, quasi Disturbed Ninjas könnte man dann bauen. Oh. Aber wir nehmen mal eine Kreatur mit rein, um das einfach mal ein bisschen besser zu erläutern. Und zwar haben wir Danik Pious Apprentice, eine 2-Mana-2-3, also 2-Mana, ein weißes, ein blaues, für eine 2-3 Legendary Creature Human Soldier mit Lifelink und dem Text Cards in Graveyards can't be targets of spells or abilities, und dann eben Disturb für 4 Mana, 2 generische, ein weißes und ein blaues. Und eben, wie gesagt, wenn Danik irgendwann in Friedhof landet, könnt ihr dann diese 4 Mana zahlen und dann kommt sie ins Feld als Danik Pious Apparition, ebenfalls eine Legendary Creature, Spirit Soldier mit 3-2, Flying, und whenever one or more creature cards are put into the graveyard from anywhere, investigate. This ability triggers only once each turn. Und dann die eben erwähnte Zeile für Disturbed Karten. If this creature would be put into the graveyard from anywhere, exile it instead. Also hier quasi nochmal die Sicherheitsrule, die man natürlich abusen kann, wie du schon richtig festgestellt hast. Aber ja, was hältst du denn von dem guten Danik? Ist ja quasi so eine weirde Art von Graveyard-Hate. Von wegen, Cards can't be the targets of spell. Das würde aber jetzt zum Beispiel Disturb oder Flashback nicht verhindern, oder?
Genau, es würde das nicht verhindern. Es ist eine weirde Art zwischen Graveyard Hate, weil man eben nicht targeten kann. Und gleichzeitig auch Graveyard Protection, weil der Gegner auch mit Surgical Extraction oder was ja relativ viel aktuell gespielt wird, mit Soul Guide Lantern, Karten aus dem Friedhof einfach nicht exilen kann. Und dementsprechend ist es so eine weirde Mischung aus Protection und Graveyard Hate, was ich sehr, sehr, sehr lustig finde. Und ich glaube, sie beschützt eben auch ganz viel die Disturb-Karten. Und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum man diese Karte spielen sollte. Aber so als Commander.
Wobei natürlich da.
Nicht gut. Ich weiß nicht, warum man
legendär. Ja, genau. Vor allen Dingen ist es halt. Also ich muss sagen, was cool ist, ist, dass es eine 2-Mana-2-3 mit Lifelink ist. Das ist schon echt ein sehr krasser Buddy für eine 2-Mana-Kreatur. Und dann kommt sie später sogar noch mal wieder als eine etwas aggressivere Kreatur mit 3-2. Mhm. Aber auch da der Text, whenever one or more creature cards are put into the graveyard from anywhere, investigate. Das heißt, du kriegst maximal pro Zug, also vielleicht willst du das in einem Sacrifice-Deck spielen. Das funktioniert allerdings wiederum nicht mit Disturb. Also es ist irgendwie so eine weirde Karte. Es wirkt so ein bisschen wie eine, wie eine Hate-Karte für einen Deck-Archetyp, den wir noch nicht kennen.
Ja, stimmt.
Es ist irgendwie eine ganz, ganz coole, komische Geschichte. Aber auf jeden Fall so eine Karte, die ich im Hinterkopf behalten würde, einfach nur für den Fall. Und wenn man in den Farben ist und Aggro ein Problem sein sollte, 2-3 für 2 Mana und Lifelink kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein.
Ja, das ist auf jeden Fall okay.
Dann die nächste Mechanik ist Coven, wo ich jetzt mal kurz beschreiben würde, also auch wieder ähnlich wie das Flashback für Kreaturen bei Disturb, ist Coven sozusagen die Party-Mechanik, nur anstatt Kreaturentypen geht es um die Power-Anzeige, richtig?
Ja, im Endeffekt. Also es ist tatsächlich so, dass es darum geht, dass man 3 oder mehr Kreaturen hat mit unterschiedlichen Mana-Kosten. Mit unterschiedlichen Angriffsstärken, so ist es richtig.
Genau.
Unterschiedliche Power. Und das macht eine ganze Menge interessant, weil man damit halt wirklich, also man muss sie auf dem Feld haben. Das ist halt das Interessante.
Ja.
Und das Interessante dabei ist, es ist sowohl Activated Ability, die man dann nur aktivieren kann, wie auch zum Beispiel ein ETB, ein Trigger oder ähnliches, was ins Spiel kommt, man triggert das. Und das ist halt das Interessante dabei, dass man eben auch Fähigkeiten hat, also nicht das ETB, damit habe ich gerechnet, aber dass man Fähigkeiten hat, die man nur aktivieren kann, wenn man dieses Coven hat.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da ist auch hilfreich, das einmal als eine Karte zu sehen. Und da nehme ich einfach mal die, ich sag mal, Mythic, die das am besten beschreibt. Und zwar ist das Zirgada. Hey, Zirgada ist wieder da. Champion of Light, eine 4-Mana, ein generisches, ein grünes und 2 weiße. Für eine 4-4 Legendary Creature Angel mit Flying und Trample und im Text Humans you control get +1/+1 und dann eben Coven. Whenever Zirgada attacks, if you control 3 or more creatures with different powers, look at the top 5 card of your library. You may reveal a human creature card among them and put them into your hand, put the rest of the bottom of your library in any order. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Triggered Ability. Das heißt, sie funktioniert ganz genau als 4-Mana 4-4 Flying Trample mit Anthem-Effekt für Humans. Aber eben, wenn man diese Restriktion quasi erfüllt hat, dann kann man sich tatsächlich noch einen Human aus dem Deck in den Top 5 Karten quasi raussuchen. Quasi noch mal, um klarzustellen, was verschiedene Powers wirklich heißt. Das heißt, wenn ihr eine 1-1, eine 2-4 und eine 3-3 habt, dann zählt das natürlich, weil die 1, die 2 und die 3, das sind die verschiedenen Powers. Was hinten steht, ist komplett egal. Was halt auch nicht zählt, ist, wenn du halt 3-1-1er hast. Das zählt dann nur als einer und eben dementsprechend so ein bisschen mein Vergleich mit der Party-Mechanik. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst nicht wirklich auf einen Tribe quasi gehen. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich hau mein Deck zu mit 1-1ern, weil das wird nicht funktionieren. Du musst irgendwie eine komische Mischung finden aus verschiedenen Powers und dann passiert was.
Ja.
Wie ist so dein Eindruck von der Mechanik? Findest du die gelungen oder sagst du, das wäre ausbaufähig gewesen?
Ich glaube, sie wird, wenn sie auftritt, wird sie zufällig auftreten, wo man sagt so, oh, guck mal, ich habe ja gerade, oh, jetzt kann ich. Oh, was kann meine Karte noch mal, wenn ich habe? Ich glaube, das wird eher so der Fall sein, dass das damit der Trigger passiert oder so. Ich glaube nicht, dass das wirklich Decks darum geben wird, die sich komplett darauf basierend aufbauen, dass, nee.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, mich lässt das so ein bisschen kalt. Also ich kann mir vorstellen, dass es in Limited vielleicht ein ganz cooles Ding wird, weil du da ja sowieso versuchst, deine Kurve so gut wie möglich auszulegen. Und das wird wahrscheinlich relativ wahrscheinlich sein, dass du immer unterschiedliche Angriffspower quasi auf dem Feld hast. Aber ich glaube nicht, dass das was ist für Constructed, ehrlich gesagt, weil es erinnert mich voll wirklich an diese Party-Mechanik, wo auch mal das Problem war, du musst Minimum 3 Kreaturen auf dem Feld haben und dann noch die Kreatur mit Coven, um dann den Effekt quasi zu haben. Und das ist irgendwie, wenn du 3 Kreaturen auf dem Feld hast, gewinnst du meistens irgendwie. Und das ist super selten mittlerweile in Standard, Pioneer oder so, dass du so viele Kreaturen draußen hast.
Ja, wobei die Kreatur
und der Gegner macht da ja nichts gegen.
Zählt, so. Oder?
Stimmt, nee, da hast du recht. Stimmt, das heißt, ja. Segarda selbst würde als 4-4er quasi eine Power nochmal mitgeben. Das
genau, also würde Hingin sagen, besser. Hier, ich besetze die 4. Und das ist ähnlich wie damals Bastion, hieß es die Fähigkeit, glaube ich, von den Boros aus Return to Ravnica, wo es darum ging, dass eben 3 Kreaturen angreifen. Die hatten das alle und haben damit selber für sich selber auch gezählt. Das heißt, du musstest mit 2 anderen mit angreifen.
Ja, das stimmt. Und das ist halt so, aber das ist halt so ein bisschen das Ding, Ist es jetzt eine Mechanik für aggressive Decks? Ist es für nicht wirklich Control-Decks, weil da willst du keine Kreaturen auf dem Feld haben? Midrange ist immer so eine gefährliche Sache. Da muss Midrange schon wirklich gut sein, damit es spielbar ist. Mhm. Und ich sehe es halt momentan nicht wirklich. Vor allen Dingen, wenn man sich dann anguckt, was die Karte macht. Also bleiben wir noch mal bei Segarda selbst. So, du hast diese ganzen Hoops. Du hast 3 Kreaturen mit 3 unterschiedlichen Power gehabt. Du hast mit ihr angegriffen. Das heißt, sie selbst ist getappt und alle deine anderen Kreaturen sind möglicherweise auch getappt. Und was bekommst du dann? Du bekommst eine Karte von deinem Deck in die Hand. Die kommt noch nicht mal aufs Feld. Vergleich das mal mit Venota, weißt du? Wo du dann sie spielst und mit einem Goblin angreifst und kriegst halt direkt, wenn du Glück hast, irgendwie so einen 7-7, der dem Gegner die Kreatur klaut, aufs Feld angreifend, so. Und das ist halt, keine Ahnung, ich finde Segarda als Karte selbst in dieser Version recht schwach. Und dasselbe gilt auch für Coven. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Coven-Commander-Deck zum Beispiel baut, wirklich.
Nee, ich denke auch nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist tatsächlich, dass andere Fähigkeiten, die wiedergekommen sind in Midnight Hunt, tatsächlich coole Commander-Decks bekommen. Weil ich weiß, dass eine Fähigkeit, beziehungsweise eine Thematik, die ich früher auch sehr geliebt habe, ein Commander-Deck bekommt. Auch 10 Jahre zu spät. Und zwar Curses sind wieder da. Also Flüche, die man auf den Gegner legt. Und die haben eine sehr, sehr coole Commander-Karte bekommen, die ich einfach nur sehr, sehr cool finde, weil sie bringt Flüche wieder. Und das ist halt immer das Starke. Du kannst Flüche auf dich selber spielen, um Karten zu ziehen, auf andere spielen, um Karten zu ziehen und wiederbekommen. Sie ist großartig und sie macht so viel Spaß, glaube ich. Aber es ist halt Commander. Und so gibt es bei ganz vielen Mechanics,
die
gekommen sind, habe ich das Gefühl. Human Spirits, die haben alle so ein bisschen was bekommen. So, hey, wisst ihr noch, damals waren Humans oder Spirits mit in Innistrad. Hier sind ein paar coole Karten dazu. Ähnlich wie Flashback und andere Sachen. Aber irgendwie mir fehlt so, warum sind da jetzt so viele Einzelne? Das erinnert mich einfach an Finn aus Kaltheim. So random, hier hast du übrigens eine Infect-Kreatur. Poison, Entschuldigung.
Ja, das stimmt. Das wirkt ein bisschen so reingestreut aus Nostalgiegründen. Jetzt ist hier noch mal ein bisschen, weil Flashback kommt ja auch wieder. Das hatten wir ja schon in der ersten Ankündigung bekommen, dass das wiederkommt. Es gibt generelle Transform-Karten, wie hier Puppet Stitcher. Eine sehr coole Karte, by the way. Stimmt, und das ist eigentlich auch noch mal eine neue Mechanik. Und zwar Zombie-Tokens mit Decayed, die quasi sehr günstig oder zu sehr leichten Fähigkeiten quasi ins Feld kommen. Aber sie haben diese Fähigkeit Decayed, was heißt, sie können nur einmal angreifen, müssen dann gesacrificed werden und sie können nicht blocken. Und es sind halt so viele Nebeneffekte, wie zum Beispiel, es gibt einen ganzen Cycle, den Adversary Cycle, was jeweils Mythic-Kreaturen sind, die quasi Multikicker haben. Also quasi zu der Casting-Cost kann man eine Multikicker-Cost beliebig häufig zahlen und das verändert dann den Effekt und macht sie besser.
Einen großen Unterschied, und das ist wichtig, das ist richtig wichtig, zumindest für mich als Aetherfuel-Spieler. Sie werden nicht beim Casten, sondern beim Enter the Battlefield. Bedeutet, ich kann sie mit der Fiole reinbringen und kann dann andauernd Multikicker bezahlen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Aber trotzdem ist es halt ein ganzer Cycle mit Fähigkeiten, wo es 5 Karten von gibt. So, hier habt ihr 5 Karten dafür, habt Spaß.
Ja, genau. Und das ist halt, Ja, das wirkt halt so ein bisschen random so. Also auch halt, wie gesagt, wie du schon eben sagtest, mit den Spirit Support. Es gibt wieder einen Spirit Lord, es gibt aber auch sehr viele Human Lords. Mhm. Aber ohne, dass wirklich Humans ein Kernpart ist. Weil, also, keine Ahnung, Human Werewolves, würdest du eigentlich sagen, okay, das ist halt für Werewolf-Tribal, den man technisch gesehen mit Day- und Nightbound drin hat. Aber sie funktionieren halt irgendwie auch in Human-Decks. Aber dann passt bloß auf, dass du nicht in Day und Night reinkommst, weil dann hast du nur auf deiner Seite einen Werewolf, mit dem du nichts anfangen kannst in deinem Human-Deck. Also, es wirkt ein bisschen, überall momentan. Aber es würdest so du denn sagen
viel. Es ist so viel. Auch Zombie-Support ist ja auch mit drin und. Es ist wirklich wieder viel reingekippt worden.
Das stimmt. Aber würdest du denn sagen, einer deiner Kritikpunkte bei Dungeons & Dragons war ja, dass so ein bisschen mechanikmäßig die Identität fehlt. Würdest du das auch bei Midnight Hunt auch unterschreiben? Oder glaubst du, dass eine stärkere Identität in den Karten, in der Mechanik selbst drin?
Also alleine dadurch, dass es dieses Alleinstellungsmerkmal von Innistrad ist, dass sie Werwölfe haben, ist das auf jeden Fall etwas, was catcht. Sie sind hingegangen und haben dedizierten Support angekündigt für bestimmte Archetypes. Auch wenn es eine Menge kleine Supportkarten sind, sie sind drin. Und sie sind hingegangen und haben 3 bis 4 Mechanics reingesetzt, die sie wirklich gut supportet haben. Auch die Kate ist ja nicht so schlecht supportet. Alles, was irgendwie mit Zombies zu tun hat, hat gefühlt auch mit Decay zu tun. Oder Disturb ist wirklich eine sehr coole Mechanik mit dem Zurückkommen und so weiter und so fort. Und die Karten, die das sind, die haben alle einen designierten Stil. Und es ist halt nicht so, dass es eine Flashback-Kreatur gibt, eine Curse-Kreatur. Und dann gibt es noch so eine Karte, die hat Investigate. Und zwar eine einzige, weil Investigate war im ersten im zweiten Innistrad was drin. Und so ein Quatsch. Da muss ich halt sagen, das haben sie besser gemacht. Also die Karten sind wirklich wesentlich besser designt. Und ich glaube, wir können beide davon ausgehen, dass sie auch stärker designt sind.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein paar Kreaturen, wo ich denke, okay, krass, das ist wirklich sehr, sehr strong. Aber ich würde sagen, das bringt uns dann direkt schon zum nächsten Kapitel. Und zwar unserer kleinen Top-Serie von Midnight Hunt, dem neuen Innistrad-Set. Wo wir uns beide jeweils 3 Karten rausgesucht haben. 3, damit wir mal diesmal nicht den Rahmen komplett sprengen über eine halbe Stunde. 3 Karten, die uns aufgefallen sind, über die wir auf jeden Fall reden möchten. Und ich würde dir direkt mal das Wort übergeben. Was ist denn deine Karte Nummer 1, über die du zuallererst reden möchtest?
Die Karte habe ich schon genannt. Und zwar Delver of Secrets. Großartige Karte. Gute Karte. Aktuell wird in gefühlt jedem Format, in dem sie drin ist, darüber gesprochen, sie zu bannen. Immer mal wieder. Also im Legacy war es im Gespräch, im Pauper war es im Gespräch und dementsprechend großartige Karte mit einem wunderschönen Artwork. Ein wunderschönes Artwork. Den ersten fand ich, ja, es hat zu der Zeit gepasst. Es ist so ein bisschen mehr gruselig und das ist sehr realistisch gehalten. Ähnlich auch wie zum Beispiel, was wir nur ganz kurz anschneiden, weil keiner von uns die drauf hat, ist die PW-Needle. Das Artwork davon, gruselig. Aber der hier ist wirklich so, man sieht ihn als Menschen, als naja, Wissenschaftler und danach dann halt, wie er sich wirklich mit dieser Fliege vereint hat, weil das ist ja im Endeffekt die Fliege. Und er hat endlich die Seltenheit, die er von Anfang an hätte haben sollen. Er hätte aus Pauper rausbleiben sollen und hätte einfach von Anfang an Ankommen sein sollen.
Wollte ich gerade sagen, frag mal die Pauper-Spieler, ich glaube, die würden dir ein Liedchen davon trillern, dass der Ankommen sein sollte. Aber Delver of Secrets, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist quasi ein Einmana 1-1 Creature Human Wizard mit eben einem blauen Mana. Und der hat den Text: At the beginning of your upkeep, look at the top card of your library. You may reveal that card. If an instant or sorcery card is revealed, transform Delver of Secrets. Und auf der anderen Seite ist der Insectal Aberration. Ein 3-2 Creature Human Insect mit Flying. Das heißt, wenn alles gut läuft, spielst du Turn 1 den Delver of Secrets, hast oben drauf eine Instant- oder Sorcery-Karte liegen, kannst ihn dann Turn 2 direkt flippen. Und dann hast du dann Turn 2 ein 3-2 Flieger, mit dem du dann direkt angreifen kannst, was äußerst stark ist. Aber jetzt natürlich die Frage, wir haben gesehen, Legacy kann sehr unter Delver profitieren. Pauper kann sehr gut über Pauper mit dem Delver funktionieren. Glaubst du, dass der Delver of Secrets auch im Standard oder jetzt in zum Beispiel Pioneer seine Runde macht? Oder glaubst du, dafür fehlt es in den Formaten an etwas?
Es fehlt an Brainstorm und Ponder. Es fehlt an Cantrips. Man sieht es ja an Modern ganz schön. Modern ist wirklich ab und zu siehst du mal einen Delver, aber wirklich ganz, ganz wenig im Sinne von, das ist irgendwie so ein Tier-3-Deck. Selbst Izzet Blitz, was eigentlich ja praktisch Delver, ein Delver-Deck ist, prädestiniert für ein Delver-Deck, spielt kein Delver. Und selbst die aktuellen UR-Delver-Listen fangen an, Delver zu cutten, weil er die schlechteste Kreatur ist, weil wir haben halt sowas wie Ragavan, wir haben Murktide Regent. Im Standard, muss ich sagen, wurde er damals auch nicht gespielt, also nicht viel. Er war ganz am Anfang wurde der ziemlich viel gespielt und dann nicht mehr. Weil dann haben halt so Snapcaster Mage, Liliana of the Veil und so weiter, die haben dann das Feld übernommen. Und dementsprechend, im Draft war er meistens ziemlich mies, weil man draftet ja eigentlich Kreaturen viel.
Ja.
Ja, und dann bleibt halt nur Pioneer, um sich das zu überlegen. Und ich glaube tatsächlich, dass im Pioneer auch einfach nicht genug Cantrips oder Deck Manipulation ist. Oder du auch in einem UR-Aggro-Deck im Pioneer wahrscheinlich einfach bessere Kreaturen haben wirst.
Ja, also das Ding ist, wie du schon sagst, halt der Support, der macht es natürlich aus, ob halt Delver funktioniert oder nicht. Ja. Ein anderer wichtiger Part, der in moderne Formate quasi mit reinkommt, ist Consider, was quasi eher das Opt ist mit Surveil. Das hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt, als wir über Midnight angefangen haben zu reden. Und ich glaube, das wird ein großer Part sein für diese Decks, dass sie halt Minimum 8 Versionen von Opt irgendwie spielen können. Und das macht, glaube ich, Delver ein bisschen viable. Was natürlich noch hilft, ist, dass er selbst ein Wizard ist. Das heißt, man bekäme selbst Zugriff auf eine Art Counterspell mit Wizards Retort. Und wenn man Izzet gehen will, mit Wizards Lightning. Nur auf der Frontseite, das ist auch richtig. Auf der anderen Seite, wenn du dann die Fliege hast mit 3-2 für einen Mana, glaube ich, beschwerst du dich auch nicht, selbst wenn du ein Wizards Tribal Deck bist.
Ja, wenn dann dein Wizards Lightning von wieder 3 Mana kostet und den Turn 2 nicht casten kannst, das kann schon wehtun.
Das stimmt allerdings. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Es ist auf jeden Fall immer ein Gamble. Mhm. Man kann es, glaube ich, nicht so safe machen wie halt in Pauper oder Legacy, einfach nur, weil du, wie gesagt, da fehlt halt eben ein Daze, da fehlt halt diese Cantrips.
Und selbst da muss ich sagen, Grüße an Dorme, deine Delver flippen genauso wenig wie alle anderen auf dem Feld. Weil er hat teilweise Delver, die trotz Brainstorm Ponnen einfach 3-4 Runden lang nicht flippen. Und das kann einfach passieren und dann ist es einfach eine sehr, sehr schlechte Kreatur.
Ja, das stimmt. Also ich werde, glaube ich, ein bisschen Brune in Pioneer mal gucken, ob man vielleicht Delver auch irgendwie in Izzet Phoenix mit reinbauen kann, weil da willst du ja auch sehr viele Cantrips haben und da hättest du vielleicht dann noch ein bisschen mehr, um halt zu gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Karte, auf die man Auge drauf haben sollte. Ja. Und das Artwork, allein dafür hat sich's, glaube ich, gelohnt für die Delver-Spieler, die jetzt endlich mal neues Artwork haben können, wenn sie wollen. Ich gehe mal weiter zu meiner Top 1, beziehungsweise meiner ersten Pick für diese Rubrik. Und das ist eine Karte, über die ich mich sehr, sehr freue, dass sie geprintet wurde. Und zwar Fateful Absence. Eine 2-Mana-Instant, eine generische und eine weiße. Für eben eine Instant mit dem Text Destroy Target Creature or Planeswalker. Its Controller Investigates. Und das ist quasi eine, wie soll man sagen, eine Art von Antwort, beziehungsweise die moderne Version von einer bisherig schon gesehenen Karte, und zwar ist das Declaration in Stone, die für 2 Mana als Sorcery Kreaturen exiled, aber darüber hinaus noch Karten mit demselben Namen quasi vom Feld exiled, und der Gegner investigate für jede Nicht-Token-Kreatur, die so geexiled wurde. Das heißt, so ein leichter Vergleich ist da drin. Das Tolle, was ich hierbei finde, ist, dass sie instant ist. Und das gibt in meinem Lieblingsformat Pioneer weiß endlich Instant Speed Removal, der gut ist. Klar, Investigates ist immer ein Drawback, aber ich meine, es ist de facto einfach Destroy Target Creature ohne Wenn und Aber, ohne dass das CMC sonst irgendwas hat oder Power 4 oder sonst irgendwas. Und das ist schon extrem viel wert. Planeswalker obendrauf, also ist jetzt, Planeswalker sind momentan, glaube ich, nirgendwo wirklich stark. Aber immerhin bekommt hier Weiß noch mal so ein neues Spielzeug. Glaubst du, das wird auch reichen für eventuell Modern oder vielleicht sogar Death in Texas Legacy?
Nee. Also tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass es viel gespielt wird. Im Modern hast du aktuell einfach Ending, Prismatic Ending, was einfach alles dominiert und alles wegmacht. Im Legacy Texas ist die Karte 3 Mana und damit echt schlecht. Und selbst für Commander muss ich sagen,
Fateful Absence ist es 2 Mana.
Nein, in Legacy, Death in Texas kostet die 3 Mana.
Ach ja, okay. Ja, wegen Talia, verstehe.
und im Modern, im Commander kannst du einfach, oder auch im Modern, kannst du einfach einen Mana mehr bezahlen, kannst irgendeinen Permanent zerstören, mir dann nur einen 3-3 doofen Infanten geben, mit dem ich nichts anfangen kann. Also, schwierig. Für Pioneer großartig, für Standard großartig, für Weiß großartig.
Ja.
Für die alten Formate nicht so relevant, aber es ist cool, dass wir es haben und es wird bestimmt irgendwo mal gezeigt und gespielt werden. Dementsprechend haben es besser als brauchen.
Ja, definitiv. Es ist tatsächlich sehr witzig oder sehr komisch, wo ich jetzt auch noch deine Meinung zu wissen würde. Und zwar haben wir ja im selben Set Infernal Grasp bekommen, eine schwarze 2-Mana Instant, die ebenfalls sagt, Destroy Target Creature, you lose 2 life. Findest du, damit ist ein bisschen der Color Pie gebrochen, dass jetzt Weiß keine Exile-Ability bekommt, sondern eine Destroy-Ability? Oder glaubst du, dass es halt im Sinne von Generous Gift, was du eben schon erwähnt hast, was sinnvoll ist, weil dafür kriegt der Gegner ja ein Clue-Token?
Also ich muss sagen, ich an den Color Pie glaube ich schon lange nicht mehr. Mhm. Spätestens seit dem Grün alles hat. Ist es halt einfach ein Fakt, dass der Color Pie sehr stark verschoben ist aktuell. Und das ist auch etwas, was wichtig ist. Und sie haben über Jahre hinweg immer die gleichen Sachen in den gleichen Farben gedruckt und haben dann irgendwann gemerkt, wir müssen das aufweichen, wir müssen was verändern. Wir können nicht immer nur Furcht und Swampbog geben. Wir müssen auch Erstschlag mal in was anderem als Weiß geben. Und so hat Schwarz Erstschlag bekommen. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, dass sie das halt immer wieder ein bisschen drehen und Removal, Zerstören, war immer schon bei Weiß drin, mit Artefakte, Verzauberungen, Non-Creatures und. Dementsprechend, wenn nicht Weiß, was dann? Ja, die Antwort ist Grün. Aber es ist halt wirklich so, es die nächste Farbe, die zerstören kann, auch alleine durch Wrath of God im Vergleich zu anderen Sachen, es zerstört ja auch. Und
ja, das stimmt.
Die Farbe, die zerstört. Ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn die Karte irgendwie in Grün gewesen wäre. Oder in Rot.
Ja,
da hätte ich mir Sorgen gemacht. So muss ich sagen, sie passt immer noch ein bisschen in den Color Pie rein. Zumindest in das, was wir noch an Color Pie haben, so die letzten 10 Jahre. Aber das passt noch.
Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Was ist denn deine nächste Karte, über die du sprechen möchtest?
Snapcaster. Der war nicht drin. Nehmen wir einfach mal für mich die wunderschönste Karte überhaupt in dem ganzen Set, das großartigste Artwork ever created von Wizards, und zwar Croaking Counterpart. Croaking Counterpart ist einfach dieser Frosch mit diesem Storch. Es ist eine 3-Mana Sorcery-Karte, die sagt, ihr macht einen Token, der eine Kopie von einer Nicht-Frog-Kreatur ist, außer dass sie ein 1-1 grüner Frog wird. Und das Ding hat Flashback für 5 Mana. Also hier wieder Flashback, haben wir schon gesagt, kommt wieder. Und ich muss sagen, ich finde es großartig, dass es einfach eine Kopie von der Kreatur gibt. Ihr könnt damit einen 1-1 Emrakul grünen Frosch haben. Ja. Großartig. Kann man nicht, weil der Schutz vor farbigen Zaun. Egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass man diesen Kopie-Effekt hat und damit Effektkreaturen einfach klauen kann. Ich glaube, gerade für Commander ist das sehr, sehr interessant. Gerade auch, wenn man sich selber, zum Beispiel, wenn man einen Effekt-Commander hat, wie zum Beispiel Esuri. Commander geht auch nicht. Die Karte ist nicht gut. Das Artwork, das ist das Wichtige bei der Karte.
Ja, also ich würde sogar sagen, dass sie tatsächlich ziemlich gut ist, weil alles, was ETB ist, was du quasi damit targeten kannst, natürlich leider nur Sorcery Speed, ist halt schön. Und ich finde, wie gesagt, das Artwork, soll das eigentlich Champion of the Perished sein, den er da quasi darstellt? Ja. Kann das sein?
Ja.
Finde ich großartig. Allein dieser Blatt, was grob aussieht wie so ein Hut von den Menschen von Innistrad mit den Schulterpolstern da. Und es ist
wie gesagt, ich habe die Karten, als wir rausgesucht haben, okay, für die Top-3-Karten, ich habe diese Karte nur wegen dem Artwork genommen. Die Karte selber, sie ist playable, sie wird bestimmt auch in einigen Commander-Decks gespielt. Das ist auch wirklich, wirklich cool. Wie oft dieses Non-Frog wirklich vorkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, damit du dieselbe Kreatur nicht zweimal kopierst mit dem Flashback.
Vermutlich.
Aber dann kannst du immer noch die Originalkreatur nehmen. Aber du kannst dann keinen.
Wenn sie noch da ist.
So oder so. Für mich ging es erstmal nur ums Artwork. Das musste ich erwähnen. Großartig.
Naja, das kann ich absolut respektieren, auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr cooles Artwork. Auf jeden Fall eins meiner Mit-Favorites, glaube ich, aus dem Set. Ich gehe mal weiter mit meiner nächsten Karte. Und zwar ist das der Intrepid Adversary aus diesem eben ernannten Adversary-Cycle. Und zwar meiner Meinung nach der beste Adversary. 2 Mana, ein generisches, ein weißes für eine 3-1 Creature Human Scout mit Lifelink. Und eben den zuvor erwähnten quasi Multikicker. When this creature enters the battlefield, you may pay ein weißes und ein generell, also zwei Mana, ein generisches und ein weißes, any number of times. When you pay this cost one or more times, put that many Valor Counters on Intrepid Adversary. Und dann kommt darunter noch, creatures you control get plus one for each Valor Counter on Intrepid Adversary. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass es sich super gut in weiße Agro-Decks einfach einpflegen lässt. Mhm. Denn es ist sehr gut gekostet mit einer 2-Mana-3-1. Das ist eigentlich so der Go-To-Rate für einen 2-Drop. Mittlerweile in White Weenie-Decks, also dieser Sword-Typ, wo du eine Karte abwerfen kannst und der wird irgendwie Hexproof oder unzerstörbar oder so. Oder eben Adanto Vanguard war halt auch jemand, der beim Angreifen 3-1 ist. Das ist so das Minimum für einen guten 2-Drop, für einen guten aggressiven 2-Drop. Und darüber hinaus kannst du dann für 4 Mana, also wenn du ihn für 2 Mana castest und dann eben 2 Mana noch beim ETB zahlst, noch ein Einzel mit rausholen. Also deine Kreaturen bekommen +1/+1 und es ist diesmal sogar nicht mal Other Creatures, sondern er selbst wird auch größer. Das heißt, du kriegst für 4 Mana ein 4-2, der allen Kreaturen +1/+1 gibt. Und das finde ich schon ziemlich Mana stark, muss ich einfach sagen. Genau, und das ist halt auch noch so ein Ding. Ein Problem bei den Adversaries ist, dass diese Multikicker oder diese Zusatzkosten, die man zahlen kann, die zerfasert irgendwann in der Effizienz, weil du logischerweise nur bis zu einer gewissen Mana-Zahl kommst. Ich glaube, bei dem Grünen oder bei dem Roten ist so, dass du das zweimal allein aktivierst, müsst du irgendwie bei 6 oder 9 Mana sein. Mhm. Und das ist halt einfach viel zu. Nee, Quatsch, das waren, glaube ich, 8 oder 9 Mana. Und man könnte sogar noch sagen, 6 Mana ist noch halbwegs realistisch. Vor allen Dingen, wenn man sich bewusst macht, dass man in Historic und Pioneer und auch natürlich auch Modern ihn zusammen mit Lurrus spielen kann.
Ja.
Das heißt, man hat quasi ein 4-Drop-Play, ein 4-Mana-Play mit dieser Karte und noch immer die Restriktion von Lurrus quasi ist mit drin. Und ich finde die Karte super. Wie siehst du das denn? Ist das was? Lass mich die Frage stellen. Ist es was für Death in Texas?
Tatsächlich bin ich den am Testen. So, also ich möchte ihn testen.
Oh,
weil, cool. Wenn man ihn rein fiolt und dann eben für 2 Mana dann benutzt, hat man halt die Fiole benutzt und 2 Mana, hat dafür aber eine Anthem auf dem Board und kann damit Plague Engineer, der ein Problem für Human Decks ist, einfach ein bisschen auscanceln. Was einfach ganz nett ist. Und das Interessante ist dabei wirklich, dass das eben auch für Modern gilt. Gerade für Modern Humans, weil er ist ein Human und er ist eine Anthem für ein Human. Ich hatte zwischenzeitlich erst ganz, ganz große Angst, dass es ein Spirit ist. Die brauchen das nicht. Aber als Human, die brauchen das auch nicht. Aber es ist verdammt, verdammt stark. Und ich glaube, dass gerade, dass der auch im Human richtig, richtig cool gespielt wird und auch gespielt werden kann. Und wie gesagt, ich werde ihn im Text auch testen. Alleine, weil er eben für 2 Mana diese Anthem-Effekte hat. Und wenn ich den Death in Texas, dann im Death in Hawks.
Ja, das also wenn dann die Hawks auch noch +1/+1 kriegen, genau. Dann ist es auf jeden Fall ein großer, großer positiver Schritt. Und gerade mit der Aether-Viole ist es sehr cool, dass du den halt quasi dann nur für 2 Mana 4-2 mit Anthem-Effekt kriegst. Also es ist schon. Ja. Also ich glaube, diese Version ist aus dem Adversary-Cycle die stärkste, so wie ich das gesehen habe. Ein bisschen Fail diesmal ist tatsächlich der Grüne, der, glaube ich, in seiner Ursprungsversion 3 Mana kostet und die Multikicker-Kosten sind dann auch noch mal 3 Mana. Das heißt, um den Effekt überhaupt einmal zu haben, ist es halt 6 Mana direkt und dann macht es halt nur so einen mittelmäßigen Effekt. Mhm. Und das ist halt das Problem. Die meisten sind halt, wenn sie für 2 Mana gespielt werden oder für die Ursprungsmana-Kosten, sind die halt nicht so super geil. Und hier kann man wenigstens sagen, okay, 2 Mana 3-1 mit Lifelink kann man nehmen in einem White Weenie. Wenn man sonst nichts hat, ist das sehr cool. Und es hat halt noch diese Additional Upside, wie du eben meintest, mit Aether Viole, mit Lurrus-Interaktion, die das halt einfach sehr, sehr spielbar machen. Aber was ist denn deine letzte Karte für heute?
Ja, wir müssen uns, glaube ich, hier einfach mal noch mal wie jedes Mal in der Spoiler-Season entschuldigen. Wir haben sehr viele Weiß-Spieler, wir haben sehr viele Rot-Spieler und wir haben vor allem Weiß-Rot-Spieler. Ja. Deswegen sind auch unsere Karten, über die wir reden wollen, über die uns excited, oftmals weiß- oder rot-lastig.
Das stimmt.
Das tut uns leid. Vielleicht sind wir einer der Gründe, warum Weiß die ganze Zeit nur schlechte Karten kriegt, damit die Hoffnung, dass wir über andere. Egal. Meine letzte Karte ist Adeline Splendid Qatar. Eine weiße, legendäre Human Knight-Kreatur für 3 Mana und Sternchen 4. Und sie hat Wachsamkeit und sagt, ihre Stärke ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Und dabei finde ich es ein bisschen seltsam, dass es alle Kreaturen sind, also sie selber auch. Das heißt, sie ist mindestens 1-4. Mhm. Und immer wenn sie angreift, kriegt man für jeden Gegner, den man angreift, einen 1-1 weißen Human, der getappt und angreifend für diesen Spieler bzw. Planeswalker, also man darf sich entscheiden, ob er den Spieler oder den Planeswalker angreift. Und naja, das ist eine für mich sehr seltsame Karte, weil für mich ist das eine Commander-Karte, die halt
absolut
sagt, man spielt sie und dann hat man drei Gegner und dann trägt man drei Kreaturen, die greifen dann die Spieler jeweils einzeln an. Das ist Commander, das ist nicht 1 gegen 1. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum sie nicht in dem Commander-Deck irgendwie als Commander-Only-Karte gedruckt wurde. Aber was soll's, so oder so, ich finde sie sehr, sehr cool, weil sie erinnert mich sehr stark an Brimas. Brimas mit 3 Mana 3-4, wenn er angreift oder blockt, kriegt man eine 1-1 Katze. Sie ist hier sehr nah dran, aber eben besser benutzbar, gerade für Commander, für White Winnie Commander, für Token Commander oder, wenn man es richtig timet, für Vinota.
Das stimmt natürlich. Also da, wenn sie quasi reinkommt und quasi der Attack-Trigger noch mal zusätzlich zählt, um dann noch eine Kreatur reinzubringen, ich glaube, da kannst du halt wirklich so eine Kettenreaktion reinmachen, die halt wirklich ziemlich, ziemlich krass ist. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich finde sie auch sehr spannend, aber wie gesagt, wenn ich die Karte so gelesen hätte ohne Set-Symbol, hätte ich auch gesagt, okay, die ist halt safe in einem der Commander-Decks drin. Aber wahrscheinlich ist das so ein Fall von wegen, hat nicht mehr im Commander-Set gepasst. Und jetzt hat man halt hier so eine typische Commander-Karte irgendwie mit drin. In Standard oder in normalen Constructed-Formaten macht sie halt pro Angriff nochmal einen 1-1 weißen Human, was okay ist. Ich persönlich als Knight-Tribal-Spieler im Commander hätte mir gewünscht, dass er einen vielleicht 1-1 Knight droppt oder so. Oder 2-2 Knight, das wäre cool gewesen. Aber es wäre natürlich zu stark.
Und ja, man hätte ja schon 1-1 komplett, wie du sagst. Können. Also das wäre Flavor-Text-mäßig oder Flavorful-mäßig wäre es einfach da gewesen. Das finde ich auch sehr, sehr schade.
Auf jeden Fall. Aber ja, es ist schon echt sehr bezeichnend, dass wir sehr, sehr weiß sind. Wie mein letzter Pick leider auch teilweise weiß ist. Und zwar habe ich noch als letzte Karte für heute Cathilda Dawnheart Prime. Eine 2-Mana, ein grünes, da ist es nicht komplett weiß, ein grünes, ein weißes, für eine Legendary Creature Human Warlock mit 1-1 Power Toughness. Die sagt Protection from Werewolves. Also schon mal eine gute Hate-Karte gegen Werewolf-Decks sollten sie erscheinen. Aber so richtig excited tut mich die zweite Fähigkeit. Und zwar Human Creatures you control have tap, add 1 Mana of any of its creatures colors. Und dann für 6 Mana, also 4 generische, ein grünes, ein weißes und tappen, put a 1-1 counter on each creature you control. Das heißt, ich glaube, das Interessante, was ich finde, ist natürlich, hat sie für Commander Humans so natürlich ein Feld, weil du einfach mit sehr vielen Human Creatures halt eben auch wie Elfen eigentlich quasi so ein Human Ball Archetypen irgendwie spielen kannst, wenn du denn unbedingt willst. Aber ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung? Ich würde sogar sagen, das wäre vielleicht sogar was für Modern Humans, zumindest wenn diese alte Version überhaupt noch gespielt wird mit den Multifarben. Weil da ist ja so das Ding, du kannst dann quasi mit deinen Kreaturen, die du ja sehr viele auf dem Feld hast, noch weiteres Mana generieren, um auch da diesen Ball zum Laufen zu kriegen, um immer mehr spielen zu können. Glaubst du, es wäre eine Möglichkeit, so ein Deck zu bauen, oder glaubst du, es ist zu um die Ecke gedacht für Humans?
Also ich muss zuerst mal sagen, Cathilda hat für mich eine der schönsten Artworks, aber nicht im Original-Artwork, sondern tatsächlich der Showcase-Frame ist sehr, sehr, sehr hübsch. Ich finde den richtig, richtig hübsch bei Cathilda. Bei vielen anderen finde ich nicht so hübsch, aber bei Cathilda passt der super schön rein. Und ich glaube, sie ist für Modern zu langsam, weil sie nicht irgendwie Plus-Plus gibt. Und Modern Human auch, die mehrfarbigen sind einfach Beatdown-Pläne. Ich glaube aber, wenn, wie es damals auch war und wie ich die Karten noch einschätze, Werwolf ein Standarddeck wird, dann ist das auf jeden Fall eine Sideboard-Karte dagegen.
Das stimmt, ja. Wobei, also es ist ein bisschen, also ja, es macht auf jeden Fall Sinn, dass sie selbst Protection from Werewolves hat. Allerdings nicht vor Wolves, die ja auch in Werewolf-Decks sein könnten. Und vor allen Dingen, sie gibt's ja auch nicht anderen Leuten Werewolf-Protection. Und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich meine, sie selbst macht auf jeden Fall schon mal einiges. Ich meine, sie könnte immerhin ein aggressives Werewolf-Deck blocken. Und halt eben durch die Mana-Ramp-Ability, in gewisser Weise durch die Kreaturen, ein größeres Team schnell aufbauen, als vielleicht der Werwolf-Spieler oder die Werwolf-Spielerin das kann.
Du darfst nie vergessen, sie hat selber ja auch Human. Das heißt, ja, sie ist auch ein 2-Mana 1-1-Tab für ein Mana. Für ein grünes, stimmt, oder weißes. Deswegen,
stimmt,
auch, ja, das darf man nicht unterschätzen.
Ja, das ist auf jeden Fall quasi eine Art Standard Lanova-Elf mit Legendary 2-Mana 1-1. Aber ja, es ist auch eine weitere Fähigkeit, die auf der Karte irgendwie draufsteht.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, damit haben wir es erstmal erzählt für alle unsere Previews, ja, über die wir erstmal reden wollen. Natürlich, wenn ihr eine Favorite Preview habt, dann lasst es uns sehr gerne wissen, entweder im Discord, auf Twitter oder natürlich in den Kommentaren bei YouTube, welche Karte auf welche Karte ihr euch sehr, sehr freut. Ob wir verdammten Weißspieler auch mal bitte die Fresse halten können, wenn es um neue Previews geht. Könnt ihr euch gerne alles aus. Könnt ihr gerne Bescheid sagen in den Kommentaren. Aber abschließendes Fazit zu Midnight Hunt. Freust du dich auf das Set? Freust du dich auf den Pre-Release? Und glaubst du, dass das Set es schaffen wird, eine größere Relevanz in den Formaten zu behalten wie Strixhaven oder Dungeons and Dragons?
Also beim Pre-Release muss ich sagen, Pre-Release hat mich die letzten paar Male einfach so hart enttäuscht. Und Achtung, Leute, für euch, für ganz, ganz viele von euch wird Pre-Release einfach teurer, weil Wizards, mhm, of the Coast ein bisschen was an der Distribution geändert hat und deshalb einfach die Läden teurer das Zeug einkaufen müssen. Und dementsprechend, mhm, Achtung, wenn ihr da hinkommt und sagt, mein Local Gamester rippt mich jetzt ab beim Pre-Release. Nein, tut er nicht. Deswegen ist das Pre-Release so ein bisschen so, es ist halt teurer geworden. Es sind okay Karten. Es ist halt dieser Slot. Es ist dieser Herbst-Slot. Dieser Herbst-Slot, mhm, von dem vor 3 Jahren Throne of Eldraine drin war. Vor 2 Jahren war Throne of Eldraine drin.
Ja.
Vor 2 Jahren ist der Throne of Eldraine. Letztes Jahr Zendika, auch ein sehr, sehr starkes Set. Ich erwarte viel von Innistrad. Und gerade jetzt mit dem Doppelset, ich glaube, das wird cool. Pre-Release, wie gesagt, weiß ich noch nicht mal, ob ich es mitspiele. Vielleicht Squared Giant am Sonntag wieder. Aber mehr weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass ich die Pre-Release-Challenge weitermachen möchte.
Ja, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Ich werde auf jeden Fall, also das muss ich mal gucken noch. Momentan steht noch nicht ganz fest, wann ich zum Pre-Release gehen werde. Aber ich werde auf jeden Fall einer der Pre-Release-Tage hingehen. Ich weiß noch nicht, zu welchem Laden genau. Aber ich werde mir definitiv eine Pre-Release-Box kaufen, halt eben für die Challenge. Und ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass es ist viel in diesem Set. Und es wirkt alles so von, wie die Kreaturen gecastet sind. Es sind sehr viele Mythics, die so 2 bis 4-Mana-Bereich sind. Das ist alles schon irgendwie so ein Zeichen von wegen, die starken Karten sollen auch competitive gespielt werden. Mhm. Sie haben meistens irgendwie eine Upside, wo man noch Mana mit reinpacken kann. Es gibt super viele verschiedene Richtungen, die es gehen kann. Wie gesagt, diese ganze Zombie-Geschichte mit den Decay-Zombies, die man dann mit vielleicht anderen Sachen eine andere Base-Power und Toughness gibt und halt die Fähigkeiten wegnimmt, um sie halt stärker zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das ganze Set geht. Und da bin ich halt einfach mal gespannt, wie sich die Meta halt irgendwie so herumshakert. Dann, wir haben natürlich auf Arena das Standard 2022 Format, was halt schon ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack gibt, wie aktuell Standard ohne Throne of Eldraine und die rotierten Karten wäre. Und da bin ich, glaube ich, gespannt zu sehen, wie sich da das Set irgendwie einslidet. Ja, ob man wirklich sagen kann, okay, Karten, die jetzt gerade im Standard 2022 gut sind, sind jetzt auch noch nach Innistrad gut. Das wird sehr interessant zu sehen. Und also ich freue mich halt eigentlich immer auf Pre-Release, weil man da ja auch viele Sachen dann doch noch mal einen anderen Kontext irgendwie sieht.
Und noch geschlossen.
Und ich glaube halt, und es gibt halt einfach so viele Karten, die so fast schon unter der Hand, so nebenbei, glaube ich, sehr stark sein können. Unter anderem irgendwie sowas wie Augur of Autumn, der wieder so eine Cursor of Kruphix, du guckst dir die oberste Karte an, kannst ein Land spielen. Das ist historisch irgendwie eine sehr starke Ability. Und so fliegt irgendwie viel herum, wo man irgendwie denkt so, ja, das hat man schon mal ähnlich gesehen und das ist irgendwie strong. Auf der anderen Seite bin ich auch mit einem ähnlichen Gefühl aus Adventures of the Forgotten Realms rausgegangen und das hat sich ja auch im Gegenteil bewiesen, dass es halt eben nicht so strong war. Aber ja, schauen wir mal, wie es wird, würde ich sagen. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Picks auf meiner Want-Liste, unter anderem die ich halt heute genannt habe, auf unserer Top 3. Und in dem Sinne würde ich fast schon sagen, wir sind schon ein bisschen später in der Zeit. Ask Us Anything packen wir mal wieder in die nächste Woche. Tut mir sehr leid. Aber ich denke mal, Das ist auch in eurem Interesse, dass wir dann uns ordentlich Zeit nehmen für eure Beantwortungen. Und ja, lasst uns eure Meinungen auf jeden Fall erfahren zu Innistrad, zu den Previews, zu euren Lieblingskarten, zu den Decks, die ihr bauen wollt in Commander, in Standard, in Pioneer, in Legacy, was auch immer ihr spielt. Und wenn ihr das eben tun wollt, dann schaut vorbei auf YouTube in den Kommentaren, auf Twitter, Instagram, Discord, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Besonderen Dank möchten wir da nochmal raushauen an die Patreon-Gold-Unterstützer. Das ist Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Vielen, vielen Dank für euren Support auf patreon.com. Wenn ihr an dieser Stelle genannt werden wollt und auch in die Endcard auf den YouTube-Videos auftauchen wollt, dann schaut vorbei bei patreon.com/gamery. Und natürlich besonderen Dank an Marc, wie jede Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Immer wieder gerne.
Wir hören und sehen uns dann dementsprechend nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.